Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 326, unser erster Audiocast nach der Sommerpause in diesem Jahr. Und da haben wir schon gleich ein paar Knallerthemen, aber ich will jetzt mal hören, ob ich alleine bin oder ob eventuell noch jemand hier ist.
Ja, hier, ich bin da. Ich begrüße auch alle und ich muss mich jetzt schon entschuldigen für wahrscheinlich ein Nebengeräusch, ein Knaller, wie du sagst. Ein Knaller, der mit einem Hammer auf einen Glasbaustein von unserem Schwimmbad trifft.
Denn, hast du den extra bestellt?
Nee, der hat's gebrannt drin. Die Sauna ist uns abgebrannt. Wir hatten 5 Einsatzwagen von der Feuerwehr hier. Die haben große Ventilatoren aufgestellt, um den Rauch rauszublasen. Bei uns hat gestunken in der Wohnung und das war kein großes Vergnügen. Ich muss schon sagen, dass ich war froh, als ich mal in die frische Luft gehen konnte. Und wie man hört, ist das ja auch gar nicht so sehr gesund.
Nee, gesund ist es überhaupt nicht.
Ja, dann sage ich auch mal wunderschönen guten Tag. Auch ich melde mich aus dem Urlaub zurück. Wenn die Akustik bei mir heute nicht so gut ist, dann liegt es daran, dass ich auch ausquartiert wurde, weil bei uns gegenüber gerade 2 Fabrikhallen abgerissen werden und da 2 Bagger um die Wette Krach machen. Dagegen ist dein Krach, Wolfgang Back, nur eine Kleinigkeit.
Das ist doch nur ein Mann, der da beschäftigt ist.
Ja, der heißt ja auch Wolfgang Back und nicht Wolfgang Backer.
Also ah, ja. Wolfgang. Aber wir hätten da schön einen Kampf machen können, akustischen Kampf.
Ja, Bagger gegen der, Hammer.
Wenn mein Hammer da unten loslegt, dann geht's zur Sache.
Das ich kann dir sagen, wenn die Bagger ihren Pressluftaufsatz vorne draufsetzen, dann hältst du dich am Tisch fest, damit du nicht umfällst.
Ja, wir leben schon in einer ziemlich, ich habe das auch im Urlaub gemerkt, da saß ich ja meistens nur auf der Terrasse und hörte aus dem Tal unten die Geräusche hochkommen. Da war immer eine Quelle dabei, die mich gestört hat. Also entweder hat einer Steine geschnitten oder einer hat irgendwie was da gerammt und einer hat irgendwie sowas gemacht. Es war eigentlich jeden Tag was anderes, was mich störte.
Dann würde ich nicht mehr da hinfahren. Ja, was haltet ihr denn von unserer 5%-Demokratie?
Haben wir die?
Ja, wenn ich daran denke, dass wenn wir um fundamentale Bürgerrechte sprechen, darüber abgestimmt wird und da sind von unseren über 600 gewählten Volksvertretern gerade mal 30 anwesend, weil die anderen, ja, kann man nicht behaupten, aber zufällig war an diesem Abend das Spiel Italien-Deutschland. Dann wurde innerhalb von 57 Sekunden die Sache runtergerattert, die Reden dazu, die wurden zu Protokoll gegeben und nicht verlesen. Ja. Und erste, zweite Lesung abgestimmt, fertig, Sache erledigt. Frage ich mich doch, haben die keinerlei Verantwortung mehr, diese Menschen, die da von uns gewählt worden sind und von unseren Steuergeldern bezahlt werden? Wird das einfach, unsere Rechte einfach so einfach weggeworfen? Ich glaube, die haben nicht mehr alle Tassen im Schrank. Liebe Politiker, fasst euch doch mal an die Nase. Wofür seid ihr eigentlich da? Um der Werbewirtschaft unsere Daten hinten und vorn reinzuschieben oder um uns Bürger zu vertreten? Was habt ihr eigentlich geschworen? Könnt ihr euch das nochmal durchlesen, so bei Gelegenheit mal?
Ja, vor allen Dingen das Tolle war ja, dass diese Politiker ja plötzlich wach geworden sind. Was wurde denn da überhaupt gemacht? Das ist ja unglaublich. Also ich kam da gerade aus der Schweiz zurück. Ich habe in der Schweiz nichts davon gelesen. Und man hat mir das zuerst einmal erzählt. Dann habe ich es im Fernsehen gesehen. Dann habe ich im Stadtanzeiger nachher Bilder gesehen, wo so eine lächerliche kleine Menge da irgendwie ein Gesetz verabschiedet hat. Das waren, ja, ich glaube, waren das nicht nur 27 Leute, die da waren. Und es ist unglaublich. Ich dachte, wie kann man denn so etwas abnicken in der heutigen Zeit, wo alle über Datenschutz reden? Also, ich war entsetzt darüber, was da alles möglich ist. Und ich möchte am liebsten alle abwählen, die da rumlaufen und faul sind. Und dann, die haben sich alle schon für das Fußballspiel bereit gemacht. Ich habe übrigens kein einziges Fußballspiel gesehen. Da war mir einfach die Zeit zu schade dafür.
Gut, also ich muss ganz klar sagen, um es nochmal so ganz kurz zusammenzufassen, was da so kolportiert wird, ist alles Mist, dass wir jetzt eine Verbesserung hätten. Was der Herr Uhl da erzählt, ich meine, den Herrn Uhl kenne ich ja schon aus seinen Zeiten, wo er in München war, und was er da schon manchmal zustande gebracht hat, das hat mir die Haare zu Berge stehen lassen. Und jetzt wieder diese Sache versuchen, gut zu heißen, schön zu reden, sorry, so geht's nicht. Der Innenausschuss hat ein meiner Meinung nach vernünftiges Gesetz einfach geändert. Und kein Mensch hat sich darum gekümmert. Das wird ja auch alles so schnell und so hintenrum gemacht. Und die Abstimmung war einfach nur eine Farce. Das ist keine Demokratie. Im Gegenteil, das ist Diktatur durch die Hintertür, muss ich ganz klar sagen. Worum geht's eigentlich?
Ja, aber was für ein Gesetz hatten wir denn vorher? Wir hatten vorher überhaupt kein Gesetz.
Teilweise, es gab Ländergesetze. Aber es geht darum, dass wir, wenn wir zwangsweise unsere Daten angeben müssen, wenn wir umziehen, uns anmelden oder so etwas, dann, dass diese Daten dann weitergegeben werden. Das war auch bisher in einigen Bundesländern schon so. Dem konnte man widersprechen. So, in dem neuen Gesetz stand ganz klar drin, dass nur dann, wenn wir aktiv einen Haken in das entsprechende Feld setzen, nur dann darf die Meldebehörde diese Informationen weitergeben. Natürlich dürften staatliche Stellen nach wie vor auf diese Daten zugreifen, das ist klar. So, und nun wurde in einer Aktion, und da will ich niemanden unterstellen, dass er die Hand aufgehalten hat, aber es sind doch mächtige Interessengruppen da gewesen, die gebohrt haben. Da wurde in einer Aktion vom Innenausschuss diese Sache geändert und umgedreht. Das heißt, wir müssen jetzt aktiv einen Haken setzen, wenn wir nicht wollen, dass unsere Daten weitergegeben werden. Nun könnte man ja noch sagen, na ja, gut, okay, aber es ist im Widerspruch zu allen anderen Sachen, wenn ein Gewerbetreibender im Internet irgendetwas macht und sagt, hier, ich möchte dir gern Werbung schicken und dies und das und jenes, müssen wir aktiv zustimmen, und es darf noch nicht mal vorher dieses Feld belegt sein mit dem Häkchen, was ich wegmachen muss. Aber noch schlimmer ist eigentlich, und das finde ich für eine, die riesige Schweinerei überhaupt, dass wenn ich jetzt wirklich den Haken gesetzt habe, dann kann dennoch irgendein Gewerbetreibender sagen, pass mal auf, hier, liebe Verbandsgemeinde oder wer auch immer du bist, ich habe hier Daten von einem Heinz Müller, der wohnt da und da, kannst du mal gucken, ist der nicht umgezogen oder sonst was? Und in dem Fall, Abgleich von Altdaten, wo aber gar nicht klar spezifiziert ist, was überhaupt an Altdaten vorhanden sein muss, damit irgendjemand überprüfen kann, hat er überhaupt Daten. In dem Fall, auch wenn ich gesagt habe, nein, keine Datenweitergabe, werden meine Daten auch weitergegeben. Damit ist die Geschichte ausgehebelt. Das ist einfach nur eine Farce. Hier verneigt man sich vor der Werbeindustrie und einigen anderen, die gierig sind, diese Daten zu bekommen. Das ist auf Deutsch gesagt eine Riesensauerei. Hier dient wirklich unsere Regierung nicht dem Volk, wie es eigentlich sollte, sondern hier läuft sie dem Kapital hinterher. Man mag denken, was man will, aber so geht's nicht.
Wer kriegt eigentlich den Erlös, wenn die da, was weiß ich, 1000 Adressen verkaufen? Kriegt das die Gemeinde oder kriegt das der Finanzminister oder wer? Oder?
Ich weiß das nicht, kann ich nicht sagen, ist mir auch egal, weil meine Daten dürfen nicht erlöst werden.
Ja, nun haben wir noch eine große Chance, und die wird wahrscheinlich auch wahrgenommen werden, dass der Bundesrat das so nicht durchlaufen lässt.
Ja, überleg dir doch mal, was sind denn das für feige Säcke, nachdem nun die Sache ruchbar geworden ist und der Udo Vetter das an die große Glocke gehangen hat, laufen die Politiker hin und sagen, hör mal, ich war's nicht, ja, wie kann man denn sowas machen? Jeder schiebt die Schuld auf den anderen. Ich glaube, ich spinne. Was ist denn das für eine Art und Weise, mit solch wichtigen Daten umzugehen und das Volk so hinters Licht zu führen? Haben die nicht abgewirtschaftet? Ich meine nicht die Regierung, ich meine nicht so, sondern die Politik mit ihrer Glaubwürdigkeit allgemein. Das meine ich. Für mich ist keiner von denen mehr glaubwürdig. Tut mir leid.
Tja, wenn du das siehst, 27 Leute hat das gerade bewogen, da teilzunehmen. Und dann, das ist ja nun nicht das erste Mal, dass das in ein Endspiel gelegt wurde. Es war noch nicht mal ein Endspiel. Also wir haben ja schon Entscheidungen getroffen, auch bei der Weltmeisterschaft, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber es war auch eine politische Entscheidung, die genau dort hineingelegt wurde, weil man wusste, das interessiert keinen. Mhm. Also es ist schon...
Ja, und ich weiß auch nicht, was bei manchen Leuten im Kopf vorgeht. Wolfgang Bosbach zum Beispiel, ja. Das ist der Politiker, der sich für keine Fernsehshow zu schade ist und der überall aus dem Fernseher rausguckt. Ich weiß zwar nicht, wie er das mit seinem Beruf und seinem Auftrag, seinem politischen vereinbart, aber okay, der gibt sich von der Kritik, die jetzt kommt, überrascht. Das ist ja ein CDU-Abgeordneter. Ja? Und er ist Vorsitzender des Innenausschusses, der diese Änderung des ursprünglich guten Gesetzes eigentlich zu verantworten hat. So, und er sagt da ganz klar, er habe eine solche Diskussion noch nicht erlebt, wieso man die Verbesserung der Datenschutzlage durch das verabschiedete Gesetz als Verschlechterung verkauft. Das verstehe ich nicht. Lieber Wolfgang Bosbach, lieber Wolfi, geht doch in Pension. Damit ist Deutschland am besten gedient.
Ich habe jetzt schon Angst gehabt, du würdest den Wolfgang, der hier an der Leitung sitzt, meinen damit.
Nee, dich doch
nicht.
Ich bin
in Pension.
Ja, gut. Aber du tust ja Gutes. Du wirst ja niemals auf solche Ideen kommen. Dann würde ich dich ja auch für schwachsinnig erklären, was ich bei Politikern nie tue, weil ich die ja hochschätze.
Ja. Ja, ja.
Was hast du nur im Urlaub gemacht, Herr Back?
Also, im Urlaub habe ich eine Geschichte verfolgt. Ich habe mich gar nicht mehr wiedererkannt. Ich habe also im Urlaub keine Bildzeitung gekauft, sondern ich habe im Urlaub den Blick gekauft. Der ist, glaube ich, noch eine Etage schlechter.
Oh, und da war, sowas gibt's.
Ja. Und ach übrigens, der 23. Juni war ja auch so eine Sache, ne? Da war ich nicht da. Und ich wusste jetzt nicht, hat man mir eine kostenlose Bildzeitung da reingeschoben oder nicht? Und als ich dann wiederkam und die Berge von Post vorgefunden habe, habe ich nach der Bildzeitung gesucht, habe sie nicht gefunden, aber ein rotes, großes Kuvert. Das heißt, man hat mir so ein Merkding da reingeschoben, dass ich ein Gegner davon bin und hat mir deshalb auch keine Bildzeitung reingetan. Und ich war schon bereit, da den Kampf aufzunehmen und eine Abmahnung loszuschicken. Und das wurde mir alles vereitelt.
Aber hör mal, Herr Back, jetzt musstest du natürlich deinen Absender angeben und hast gesagt, ich will diese blöde Zeitung nicht. Und daraufhin hat man dich jetzt stigmatisiert, ein rotes ja. Kuvert geschickt mit deiner Anschrift, damit jeder sehen konnte, der hat sich dagegen gewehrt. Darf man eigentlich so etwas mit einer Anschrift und deinen Daten, die du abgegeben hast? Ich bin der Meinung, nein. Hier hat man Daten verwendet, zum Gegenteil von dem, was eigentlich machbar war. Sollte man nicht der Bildzeitung wirklich mal in den Arsch treten, aber wer will's machen?
Ja, aber das, ich meine, du musstest ja irgendwo deine Daten angeben.
Sonst ja, aber die ja dürfen sie doch nicht dafür verwenden.
Ja, nun, das habe ich auch in meinem Schreiben nicht verboten. Weil ich das überhaupt nicht mehr vorgestellt habe, dass man sowas machen kann.
Mhm.
Ja, also, das hätte ich jetzt sagen. Und bitte schicken Sie mir keine Benachrichtigung, dass ich keine Bildzeitung haben will.
Naja, gut, es ist ja selbstverständlich, wenn ich irgendeiner Sache widerspreche, dass man dann meine Daten, die ich angeben muss, damit die wissen, wer es nicht haben will, nicht dazu verwendet, um dann irgendwelche Briefe zu schreiben oder sowas.
Gut, okay, in meinem Brief stand drin, dass also die Daten, die Sie von mir haben, nach der Aktion mit der Bildzeitung zu löschen sind.
Und
aber das war ja nun nur vor der Bildzeitung, dieses rote Kuvert. Das wurde ja morgens als erstes ausgetragen. Ich weiß nicht, ob da das Rot noch ein bisschen aus dem Briefkasten raushing, dass man das sofort gesehen hat. Oder ob,
nee, das wurde doch von einem und gleichen Austräger gemacht. Die haben das doch gemacht. Wer ein rotes Kuvert kriegt, da blieb die Zeitung in der Tasche vom Briefträger drin. Und wer keins bekommen hat, da konnte die Zeitung reinwerfen.
Ja nun, aber wir haben zum Beispiel Briefkästen, wie viele Millionen andere Leute auch, die haben eine Klappe. So, und wenn ich das rote Kuvert da reinstecke, muss ich die Klappe öffnen, muss reingucken, ob ich was Rotes sehe mit der Taschenlampe, muss vielleicht mit dem Finger sogar ein bisschen da rein.
Das war doch ein und derselbe Austräger. Entweder rotes Kuvert oder Bildzeitung.
Ja?
Ja.
War das so?
Ja.
Aha, ja gut, okay, ich war nicht da, ich konnte es nicht beobachten. Sonst hätte ich wahrscheinlich neben dem Briefkasten gestanden an dem Morgen. Na gut, okay, also ich habe keinen Grund, eine Abmahnung zu schicken. weil ich habe nun mal keine Bildzeitung gekriegt. Dafür habe ich aber im Blick eine Geschichte gehabt, die ging eine Woche lang. Und zwar, wie hieß der? Jordi und Francine, das war ein Liebespaar. Er Sänger und sie Sängerin. Die haben Schluss miteinander gemacht. Da war jeden Tag etwas auf der Titelseite drauf von Franzin und Jordi.
Waren das virtuelle, erdachte Personen oder gibt es die?
Nee, die müssen wohl wirklich Sing-Sang machen.
Aha.
Und dann war plötzlich dieser Jordi, war das Liebesluder, weil er die Franzin sitzen gelassen hat. Das war also hochspannend. Und passierte eigentlich das, was bei vielen tausend Paaren passiert, die auseinandergehen. Die haben sich ein bisschen gezofft, dann sind sie auseinandergegangen und dann kam ein Eintrag in Facebook von Jordi, dass er Francine alles Gute wünscht. Und das hatte man ja nun absolut nicht erwartet. Und das stand immer auf der Titelseite.
Aber irgendwie scheint es dir gefallen zu haben, dass du das alles gelesen hast und jeden Tag neu die Zeitung gekauft hast und so.
Du, das ist der Reiz von den Serien.
Interessant.
Jeden Tag was Neues lesen, das ist doch langweilig auf die Zeit. Etwas über Jordi und Francine.
Also die haben deinen Geschmack getroffen.
Aber hallo, und ich war richtig enttäuscht, als dann montags drauf, nach einer Woche, die Geschichte vom Titel weg war.
Kannst du die Zeitung nicht nachschicken lassen nach Deutschland?
Aber sie war noch halbseitig im Innern drin. Also da war ich dann doch wieder zufrieden, dass ich da wieder was Neues erfahren habe. Also Francine scheint frei zu sein, die ist so um die 23 oder 24. Und Jordi hat ja schon eine andere, eine Schweiz-Amerikanerin.
Interessant.
Ja, Junge. Was glaubst du, wenn ich nächstes Jahr wieder hinfahre und erfahre dann, dass die vielleicht doch wieder zusammen sind?
Ja, es könnte natürlich sein, wenn diese Geschichte vorher wieder auflebt, dass du vorher nochmal Urlaub machen musst in der Schweiz.
Ja, da sollen die mir auch Bescheid geben. Die sollen mir Bescheid geben. Oder ich muss doch bei Facebook reingucken. Was ich tun ließ, unterlasse. Aber ich kann das nicht verstehen, wie man so einen Mist von Facebook, dass einem so etwas gefällt. Tja. Und jedes Mal, wenn ich mal drin war.
Aber also ich hatte eben den Eindruck, es hätte dir auch gefallen.
Nein.
Ach so.
Nein. Es hat mir nur gefallen, weil ich ein Gesprächsthema hatte mit der Zeitungsverkäuferin.
Ah ja.
Da sag ich, was haben wir auf dem Titel heute?
War die jung, die Verkäuferin?
Sind sie wieder?
Ja? War die jung, die Verkäuferin?
Nö, die war so 40.
Also für dich jung.
Ja. Ich bin rein und frage, was haben wir diesmal auf dem Titel? Ist da Jordi und Francine drauf? Und sie hat das dann nachher, sich vorher wohl die Zeitung schon angeguckt. Ich kam rein, sie sagte, sie sind da, sie sind drauf.
Ja.
Da bin ich zufrieden rausgegangen. Und dann am Montag sagte sie, sie sind runter.
Mhm.
Wir brauchten gar nicht mehr zu sagen, was runter war.
Das ist doch ein Service.
Ja, gut. Das war ein persönliches Erlebnis.
Es ist wirklich, wirklich Service, muss man schon sagen, von dieser Zeitungsverkäuferin.
Ja. Ansonsten habe ich sehr viel am E-Book herumgefummelt.
Ja, aber ich glaube, Herr Back, das sollten wir vielleicht mal näher behandeln in der nächsten Ausgabe des Audiocast nächste Woche.
Ja.
Denn der Heinz Schmitz, der sich so ganz in den Hintergrund zurückgezogen hat und nie was dazu sagt, wenn wir hier kritische Themen ansprechen, der ist auch noch da. Und wenn ich mich recht entsinne, wollte der über H.265 sprechen. Ist das kein Sprech- oder Schreibfehler?
Nein, H.265 ist an sich in der Diskussion seit Januar 2004. Kennen tun wir H.264, besser bekannt als MP4 oder für Videokonferenzen. Es ist also ein Videokompressionsstandard, der heute gang und gäbe ist. Also MPEG-H-Teil 2 heißt das. Der neue Standard, oder HEVC, High Efficiency Video Coding.
Ja, was denn jetzt? 325?
Nein, H.265, mach mich jetzt nicht durcheinander, heißt High Efficiency Video Coding. Und zwar ist das eine Weiterentwicklung von H.264, und zwar dramatisch Weiterentwicklung. Man will die gleiche Bildqualität mit der halben Datenrate schaffen. Dazu sind ganz viele Algorithmen ausprobiert worden. Also wie MPEG funktioniert, ist ja an sich bekannt. Es ist ein Motion JPEG im Prinzip. Als JPEG werden die Bilder komprimiert. Die werden in 8x8 Bit aufgelöst. Dann wird geguckt, welche von diesen Bits, von diesen kleinen Quadraten möglichst gleich sind. Da wird dann ein Huffman oder ein ähnliches Entropie-Kodierung drüber, also eine verlustlose Komprimierung nochmal drüber laufen lassen. Und beim MPEG, Motion Picture Experts Group, geht man her und komprimiert nur die Bilddifferenzen. Mit noch ein paar Tricks drin. Es gibt noch Prediction Frames, also man gibt Vorhersagevektoren, wo sich im nächsten Bild wahrscheinlich was ändern wird, damit dann der Algorithmus sich darauf konzentrieren kann. Der 265 wird neben den verlustbehafteten Komprimierungen, die bisher immer so 8x8 Pixel waren, die sind jetzt variabel, die können von 4x4 Pixel bis zu größeren Flächen sein. Also wenn ich eine größere Farbfläche habe, brauche ich die nur als ein Bit zu kodieren. Und wo sehr viel Wert drauf gelegt worden ist, ist auf diese verlustfreie Komprimierung. Die kennen wir ja auch von ZIP zum Beispiel, von ZIP-Files oder von RAR-Files, dass es da verschiedene Algorithmen gibt, die besser oder schlechter komprimieren. Das Ganze führt dazu, dass wirklich gegenüber 264, also dem derzeitigen MPEG-Standard, eine Halbierung der Datenrate ist. Eine andere Sache.
Eine Halbierung, wirklich Halbierung?
Ja. Also. Mhm. Genau kann man das ja nicht sagen, weil die sind ja nicht ganz fest, ja, gut, die Datenraten, klar, ja. Weil das hängt immer von dem Bildinhalt und von wie man das komprimieren kann ab. Das andere, was dazu kommt, der HEVC, ich finde das toll, High Efficiency Video Coding, ist skalierbar von 320 x 240 Pixel, also für die kleinen Displays auf dem Handy, bis zu 7680 x 4320 Pixel. Mhm. Jetzt müsst ihr natürlich sagen, was soll das? Denn es gibt noch keine Geräte, die das darstellen können. Ja. Im Laufe dieses Jahres sollen welche mit 4K-Auflösung kommen, also 4000 mal 2000 irgendwas.
Also ein Videoprojektor habe ich schon, der das kann, 4K.
Ja, und irgendwann haben wir auch dann die 8K können oder hier die 7680 mal 4320 als Projektor oder vielleicht als großer Fernseher, als Fernsehwand oder sowas. Schön ist, dass die ITU und die MPEG Group, die haben sich ja zusammengetan, also ITU sind die Netzbetreiber-Zusammenschluss und die anderen sind die Videofritzen, dass die sagen, okay, wenn wir so einen Standard schon machen, neu definieren, dann machen wir ihn auch zukunftsfest. Denn das ist immerhin fast die vierfache Auflösung von dem, was unser HDTV heute kann. Heute sind wir bei 1920 mal 1080 und dann sind wir eben bei 7680 mal 4320. Um das in gleicher Qualität hinzukriegen bei kleinerer Bandbreite, müssen natürlich sehr, sehr viele Tricks angewendet werden. Also erstmal in der die veränderbare Rechteckgröße oder Coding Blocks heißt das, Coding Units Größe. Dann gibt es die Motion Vectors, also die Prediction Frames und Backward Frames. Vorhersage Frames. Und man braucht auch Backward Frames, damit man überhaupt zurückspulen kann. Das ging nämlich sonst im MPEG ja. Gar nicht. Die sind verbessert worden. Dann hat man neue, wie soll man es, Deblocking Filter heißt das, die Übergänge zwischen den einzelnen kodierten Blöcken, diesen kleinen Rechtecken, die müssen ja auch hinterher so aussehen, dass es wie ein harmonisches Bild wieder wirkt für das Auge. Nicht, dass man da so komische abgegrenzte Kästen hat, die man zum Beispiel kennt von sehr hochkomprimierten JPEG-Bildern, diese JPEG-Artefakte. Ja. Und dafür gibt es Deblocking-Filter, die dann dazwischen geschaltet werden, damit das Bild harmonisch aussieht. Man muss dazu sagen natürlich, das ist auch nur möglich, weil wir heute Prozessoren haben, die schon deutlich schneller sind als das, was man da Heinz. 2004 oder 2003 hatte.
Da wäre meine Frage gewesen, Heinz, wie viel Zeit braucht denn das gegenüber der bisherigen Komprimierung, die wir haben?
Das ist ein Realtime, das wird Realtime abgespielt. Es ist ein symmetrisches Verfahren, das muss also genauso schnell kodiert wie dekodiert werden. Und ein verbesserter Network Abstraction Layer, NAL, sorgt auch dafür, dass das streamingfähig ist. Dass also auch ein Internetsender, nennen wir es mal ganz platt so, also eine IP-Streaming-Plattform, diese Videos online über das Netz verteilen können. Man muss auch gucken, wie die Bandbreite ist denn so wie heute, weil wir ja nur die, also bei der gleichen Auflösung wie heute, kriegt man ein doppelt so gutes Bild hin. Nein, ja. Der braucht aber nur die halbe Bandbreite. Entschuldigung, das habe ich gerade Mist. Ja. Was man allerdings braucht, ist eben mehr Rechenleistung dafür. Aber das ist ja an sich heute kein Problem mehr. Wenn wir gucken, dass die Hochleistungshandys schon Doppelcore- oder Quadcore-Prozessoren haben, die dann mehr Leistung haben als die Tisch-PCs, die wir noch vor 3 Jahren auf dem Tisch stehen hatten. Von daher mache ich mir da keine Sorgen.
Wenn ich jetzt sage, Mensch, das gefällt mir, möchte ich haben, was brauche ich denn? Endgeräte gibt es ja wohl noch nicht.
Die Fachleute gehen davon aus, also es ist so, dass diesen Monat, also im Juli 2012, soll der internationale Draft, der Entwurf, Normentwurf fertig sein und er soll im Januar 2013 verabschiedet werden. Dass es dann einen Standard, einen international anerkannten Standard gibt und dann geht man davon aus, dass denn was dann auf den Markt kommt, als mobilen Geräte vor allen Dingen, sehr, sehr schnell diesen Standard implementieren werden, dass wir also Ende nächsten Jahres wahrscheinlich schon einen H265 Standard in unseren Smartphones und in unseren Tablet-PCs haben wollen. Davon gehen die Fachleute heute aus.
Wenn ich Aufnahmen machen will, wie sieht es denn da aus? Ich habe heute irgendwelche Kameras, die geben mir ein H.264 raus.
Ja.
Die kann man ja bestimmt nicht umrüsten.
Also es ist so, der ist abwärtskompatibel, der Standard. Und die Videos müsste man dann per Software umkodieren. Wobei man auch davon ausgehen kann, dass wenn ich ein mobiles Telefon habe mit einer Videokamera drin, dass sie dann auch nächstes Jahr in H.265 aufnehmen wird.
Wenn ich sie neu kaufe, ja.
Wenn sie neu kaufst, ja, die alten sind eben H.264 dennoch oder sogar MPEG-2. Nur, das ist also die, muss man überlegen, das ist die 6-fache Datenrate, ne? Dass denn die neuen eben, das können, die alten sind eben da und dann gibt es dann ganz bestimmt wieder von den bekannten Anbietern von Videosoftware, Konvertierungssoftware, die diese 264 in 265 umsetzen wird, damit man es dann wieder auf die mobilen Devices streamen kann. Denn das haben wir ja heute auch, wenn wir auf ein iPhone ein Video bringen wollen, das eben kein Flash kann, da gibt es eben fertige Konverter dafür und setzt man das Video eben um. Teilweise wahrscheinlich mit Qualitätsverlust, aber es ist ja nur eine Übergangszeit. Ja.
Also das Thema, das hat mich die letzten Tage auch gereizt, denn ich bin dabei, den Computerclub wieder ein bisschen so bildfähig zu machen, die alten Computerclubs. Und da hatten wir ja etwas ganz Tolles gehabt. Das war Indeo 5. Da endeten wir auch 2003 unsere Sendung und ich habe alle Sendungen in Indeo 5. Und jetzt kommt Avista daher und sagt erstmal, nein, das kann ich nicht, diesen Standard kann ich nicht. Und es ist auch ein schlimmer Standard im Grunde genommen. Wir haben das mit 320 mal 240 Bildpunkten abgespeichert, viel mehr ging damals nicht. Und es sieht schon schlimm aus, wenn man das dann als Bild nehmen will. Und da habe ich dann irgendwie mal geguckt, Vista und Indeo 5 und siehe da, es gibt eine Software dafür. Und diese Software habe ich dann geladen und installiert und jetzt kann ich wunderbar die alten Computerclubs wieder gucken mit dem neuen Betriebssystem.
Natürlich mit der schlechten Auflösung.
Allerdings, ich kann dir sagen, da wird es dir manchmal schlecht, was du siehst, was da rauskommt bei diesen Bildern. Und das wäre jetzt natürlich eine tolle Sache, wenn man das alles in diesem 265 vorliegen hätte.
Ja, das wäre ja schon schön, wenn du die Originalaufzeichnung, die es ja damals analog auf Tape gab, hättest. Dann könntest du die neu dekodieren und hättest eine bessere Auflösung. Obwohl, man muss sich eins überlegen, damals ist ja mit Röhrenkameras aufgenommen worden. Und die maximale Auflösung einer Röhrenkamera war 400 Bit, also 400 Pixel.
Am kommenden Donnerstag, am 26., da ist die nächste TV-Sendung, CC2 TV, zu sehen. Sie wird online gestellt und bei NRW im Kabel ausgestrahlt. Und da haben wir Themen, Fritzbox als Telefonanlage, E-Books vom Wolfgang Back, was er da im Urlaub alles getrieben hat und welche Geräte. Und eine neue Bildbearbeitung vom Heinz Schmidt. So, und jetzt muss man noch sagen, auch nach dem Urlaub gibt's unseren Shop. Und der Thomas Ritter wartet darauf, dass jetzt die Geschenke bestellt werden für alle Leute, die in der zweiten Jahreshälfte Geburtstag haben. So, dann immer ein Bild übrig behalten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Und tschüss.
Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.